ARD.
Also wir haben natürlich die Studien und die Ergebnisse des Weltklimarats, des IPCC, die regelmäßig aktualisiert werden und die auch ein ziemlich detailliertes Bild und Szenarien vorgeben, wie momentan die Welt sich erwärmt und wie sie sich weiter erwärmen könnte. Dabei spielt auch die Arktis natürlich eine ganz besondere Rolle. Also häufig auch als Kanarienvogel in der Kohlenmine bezeichnet. Es ist natürlich eine der Regionen, die ganz besonders unter Druck steht.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Morgen beginnt die COP30, die Weltklimakonferenz in Brasilien. Und wir reden jetzt über eine Region, die besonders vom Klimawandel betroffen ist. Die Arktis. Sie hören die Wissenswerte im RBB24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff. Die Arktis verändert sich und das schnell. Der Klimawandel wirkt sich in der nördlichen Polarregion noch stärker aus als im globalen Durchschnitt. Das Nordpolarmeer könnte schon ab den 2040er Jahren im Sommer komplett eisfrei sein, mit dramatischen Folgen. Die Arktis steht vor riesigen Herausforderungen. Eisschmelze, Kampf um Ressourcen, Risiken für bestehende Ökosysteme. Darüber rede ich jetzt mit Arne Riedl. Er ist Senior Fellow beim Ecologic Institut in Berlin, forscht und arbeitet zur Arktis Governance und ist als Jurist regelmäßig bei internationalen Klimaverhandlungen dabei. Hallo, Herr Riedl.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Herr Riedl, Sie haben den Koffer quasi schon mit im Studio, stehen in den Startlöchern. Es geht nach Belém, Brasilien, zur Weltklimakonferenz COP30. Sie nehmen dort als Jurist an den Verhandlungen teil, an den Klimaverhandlungen und haben im Vorgespräch erzählt, es ist bereits Ihre 9. Weltklimakonferenz. Freut man sich da noch drauf oder erwarten Sie in den nächsten 10 bis 14 Tagen vor allem harte Arbeit, lange Nächte, schwierige Verhandlungen?
Das kann ich mit einem ganz klaren Beides beantworten. Also die Vorfreude ist natürlich immer da. Da steckt viel Vorbereitung drin, die wir innerhalb der EU im Verhandlungsteam machen und natürlich auch für die einzelnen Themenräume dann an Positionen etc. vorbereiten. Also insofern ist die COP eigentlich immer der Gipfel, den wir dann am Ende des Jahres entgegensehen. Und insofern ist die Vorfreude da. Aber es bleibt natürlich auch sehr intensive Arbeit. Wir werden da in den 2 Wochen nur einen freien Tag haben und von montags bis samstags verhandeln und das geht dann meistens sehr früh schon los und auch öfter in die langen Abendstunden.
Kennt man sich da eigentlich schon, wenn man so oft da war? Sieht man die gleichen Gesichter immer wieder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Netzwerke bauen sich da etwas über die Jahre auf und es gibt aber immer wiederkehrende Gesichter, natürlich auch viel Rotation, gerade bei den Kolleginnen und Kollegen von den Ministerien gibt es immer mal wieder einen Wandel, also genau, aber es ist auf jeden Fall ein Wiedererkennungsfaktor dabei und man arbeitet dann auch etwas vertrauter miteinander zusammen.
Wir reden über die Weltklimakonferenz später noch. Zunächst mal gucken wir jetzt auf eine Region, die vom Klimawandel besonders betroffen ist und mit der Sie sich sehr intensiv beschäftigen, und zwar die Arktis. Wie sind Sie dazu gekommen, sich gerade mit dieser nördlichen Polarregion zu beschäftigen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Die Arktis war oder ist weiterhin ein signifikanter Bereich meiner Arbeit, aber schon seit dem ersten Tag bei Ecologic habe ich zu einem Arktis-Projekt gearbeitet, damals für das Umweltministerium. Da haben wir Handlungsempfehlungen für deutsche Umweltpolitik in der Arktis erarbeitet. Das heißt, da bin ich reingekommen, aber wirklich mit wenig Vorerfahrung. Da gibt es auch tatsächlich auch in der juristischen Ausbildung sehr, sehr wenig, was man an Hintergrund mitbringen kann. Es gibt ein sehr ausuferndes Governance-Geflecht von internationalen, regionalen, nationalen Vorgaben, die da eine Rolle spielen. Und da musste ich mich auch erstmal ganz schön reinarbeiten.
Vor gut 30 Jahren haben Forschende noch wochenlang mit einem Eisbrecher gebraucht, bis sie im Arktischen Ozean waren. So dick war das Eis. Und jetzt beobachten wir seit vielen Jahren den Schwund von Meereis. Teile der Arktis sind im Sommer immer länger eisfrei. Warum ist diese Polarregion besonders betroffen vom Klimawandel?
Da gibt es verschiedene Gründe. Und ich bin ja ein Jurist und kein Naturwissenschaftler. Insofern kann ich das nur im groben Rahmen abstecken. Aber es gibt bestimmte Luftzirkulationen, bestimmte Meeresströmungen, die dazu beitragen, dass die Arktis sich momentan nach Schätzung 3 bis 4 Mal so stark erwärmt wie der globale Durchschnitt. Also die Atmosphäre ist an den Polarkappen etwas dünner. Das heißt, da gibt es bestimmte Wetter- und Klimaphänomene, die dann auch entsprechend die Temperatur stärker einfangen.
Und das Eis der Arktis schmilzt, das haben Sie gesagt. Mitte Oktober hat das Containerschiff Istanbul Bridge im Hamburger Hafen festgemacht. Es kam aus China und ist nicht um die Südspitze Afrikas oder durch den Suezkanal gefahren, sondern durch die Arktis. Sowas war bislang eine absolute Ausnahme. Wird sowas in Zukunft regelmäßig vorkommen?
Ja und nein. Also man muss dazu sagen, es gibt ja 2 Möglichkeiten, die Polarrouten zu nutzen momentan. Die Nordostpassage entlang der russischen Küste und aber auch die Nordwestpassage entlang der kanadischen Küste. Und beide sind sehr, sehr unterschiedlich, was ihre geophysischen Eigenheiten und auch Strömung und auch Eisbedeckung angeht. Also die Nordwestpassage beispielsweise ist viel stärker durch Inselarchipele geprägt. Das heißt, da hält sich das Eis auch viel länger und es ist viel schwieriger, da durchzufahren. Auf der Nordostroute muss man aber dazu sagen, dass auch auf russischer Seite das natürlich sehr, sehr stark schon seit Jahrzehnten für den Binnentransport zwischen russischen Städten an der arktischen Küste verwendet wird. Was jetzt neu ist, ist tatsächlich, dass die Eisbedingungen sich immer weiter so verschieben, dass es etwas früher eisfrei wird. Das heißt aber, dass immer noch Eisschollen da umhertreiben. Es ist aber leichter dann für die Eisklassenschiffe da durchzustoßen und da durchzubrechen. Gerade in der Nordostpassage brauchen wir natürlich auch ganz viel Eisbrecherbegleitung. Es muss vorsichtig navigiert werden. Also eisfrei heißt nicht, dass da komplett freie Gewässer sind. Das heißt also auch die Schifffahrtsroute entlang der Nordostpassage ist jetzt nicht so naheliegend, dass es jetzt einfach den Suezkanal oder andere Schifffahrtsrouten ersetzen könnte. Also wir reden über steigende Tonnagen, die auch deutlich ansteigen in den letzten Jahren. Aber es ist tatsächlich für den Transit immer noch nicht die erste Wahl und wird auf absehbare Zeit das auch nicht werden. Das hängt aber auch damit zusammen, dass bestimmte Güter auch nur dafür in Frage kommen. Also wenn jetzt beispielsweise große Mengen im Bulk transportiert werden, also am Stück transportiert werden und dann von Hafen A nach Hafen B geschifft werden, dann kann das mal im einzelnen Fall einen Vorteil bringen. Aber wenn es zum Beispiel um Containerschifffahrt geht, wo es sehr viele Häfen dazwischen angelaufen werden, wo man auch noch natürlich Geld verdienen kann, dann sind andere Routen deutlich interessanter.
Nun wissen ja die meisten, dass das Meereis der Arktis hält die Erde kühl. Welche Auswirkungen, welche Folgen haben denn die Eisschmelzen in der Arktis? Es könnte neue Schifffahrtspassagen geben oder das wird es auch geben. Aber welche Folgen hat das noch?
Da gibt es sehr unterschiedliche Auswirkungen. Das eine ist natürlich aber für die Ökosysteme, die großen Tierarten, die man natürlich auch gerne bei der Arktis in den Vordergrund stellt. Also für Eisbären, für Robben, für Walrosse ist das natürlich ein erheblicher Unterschied, ob da Eisbedeckung früher oder später beginnt. Die jagen teilweise vom Eis aus oder sind auf dessen Schutz angewiesen. Das heißt, das sind natürlich erhebliche Auswirkungen für bestimmte Tiergruppen. Bei anderen wird das aber auch dazu führen, dass bestimmte Fischschwärme zum Beispiel stärker nach Norden wandern, weil die Gewässer wärmer werden und sie sich da auch dann besser nach Futter umsehen können. Also es hängt sehr von den Spezies ab.
Sind das Formen der Anpassung, die man jetzt schon beobachtet?
Auf jeden Fall. Also Beispiel ist zum Beispiel auch Island, das ja am Rande des Polarkreises liegt, aber die haben auch vor einigen Jahrzehnten, soweit ich weiß, noch keinerlei Fischbestände im Bereich Makrelen oder Heringe oder nicht in so nennenswerten Umfang fischen können. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv geändert. Also da gibt es auf jeden Fall gerade in dem Nordostatlantikbereich, der dann in den arktischen Ozean führt, auf jeden Fall schon erhebliche Auswirkungen.
Auch der Permafrost, die gefrorenen Böden, tauen durch die Erwärmung auf und setzen dann wiederum gespeicherte Klimagase frei. Inwieweit ist das eine Klimaerwärmung in der Arktis, die sich dann selbst beschleunigt?
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es gibt gerade jetzt von einer der Arbeitsgruppen des Arktischen Rates einen neuen Bericht dazu, in dem auch quantifiziert wird, wie groß der Beitrag des Permafrosttauens in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein könnte. Und da reden wir über eine Größenordnung im Jahr, die etwa dem jährlichen Ausstoß von großen Emittern, also den großen Ländern wie zum Beispiel den USA, äquivalent ist. Also da kommen erhebliche zusätzliche Erwärmungspotenziale auf uns zu.
Ein aktueller Bericht des UN-Umweltprogramms warnt vor einer Erderwärmung von bis zu 2,8 Grad bis zum Jahr 2100. Lassen sich diese dramatischen Veränderungen in der Arktis unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch aufhalten oder lässt sich das abmildern? Oder haben wir da schon den Point of No Return erreicht?
In der Tat, wenn wir in der Arktis jetzt schon durchschnittliche Erwärmung in manchen Bereichen von 6 bis 7 Grad sehen gegenüber dem langjährigen Durchschnittsmittelwert, wird es dann natürlich zunehmend schwieriger. Also es gibt bestimmte Tipping Points oder Kipppunkte in bestimmten Klimasystemen. Das kann Aspekte betreffen, wie zum Beispiel den Gletscherabfluss, der auf einmal dann ab einer gewissen Temperatur kaum noch aufzuhalten ist. Da reden wir aber über Jahrzehnte oder teilweise auch Jahrhunderte der Beschleunigung. Also insofern ja, da wird es deutlich schneller werden. Und natürlich muss auch da der Schwerpunkt dann darauf liegen, ergänzend zu den Minderungsbemühungen im Treibhausgasbereich auch Anpassungsmaßnahmen zu treffen.
Die Arktis ist unser Thema in den Wissenswerten vom RBB 24 Inforadio und zu Gast bei mir ist Arne Riedel. Er ist Senior Fellow beim Ecologic Institute in Berlin. Er forscht und arbeitet zur Arktis Governance und ist Jurist in internationalen Klimaverhandlungen. Ich bin Axel Dorloff. Herr Riedl, ich habe es gesagt, Ihr Spezialgebiet ist die Arktis Governance. Sie haben es gerade schon kurz angerissen. Aber erklären Sie nochmal, was genau ist das? Das müssen Sie uns erklären. Arktis Governance.
Also Governance ist im Wesentlichen ein Überbegriff. Da fallen natürlich verschiedene Rechtsrahmen darunter, aber auch andere Instrumente, die Politikgestaltende ergreifen können. Also das können interne Strategien sein, die für bestimmte Länder gelten. Das können aber auch regionale Institutionen und Abkommen sein, die dann die internationale Ebene ergänzen. Also insofern gucken wir uns da in verschiedenen Projekten eine breite Spannweite an Möglichkeiten an, wie man auf das Verhalten und die Aktivitäten der Arktis Einfluss nehmen kann.
Das heißt, es sind unterschiedliche Formen der Politik, die in der Arktis irgendwie wirken. Ja?
Richtig.
Es ist ja auch besonders kompliziert. Die Arktis umfasst 3 Kontinente. Inwieweit macht es das schwierig?
Genau, also wenn wir uns aus Governance-Sicht die Arktis anschauen, dann kann man das vielleicht ein wenig mit dem Mittelmeer vergleichen. Wir reden hier über ein regionales Meer, das von Anrainerstaaten umgeben ist. Und insofern ist das allein schon relevant für die Seerechtskonvention beispielsweise, die den Anrainerstaaten besondere Rechte in ihren Hoheitszonen zuweist. Das heißt, bis 200 Seemeilen beispielsweise sind die Gewässer normalerweise unter nationaler Einflusszone, sodass da auch die Arktis-Anrainer, namentlich dann Russland, wir haben Norwegen in Nordeuropa, wir haben Grönland, das zum Königreich Dänemark gehört, dann aber auch Kanada und Alaska für die USA, dass diese 5, also gerade mit Blick auf den Arktischen Ozean, eine besondere Rolle zukommt. Wir haben aber auch dann noch Island, Finnland und Schweden, die in der Nähe des Arktis, also nicht direkten Zugang zum Arktischen Ozean haben, aber natürlich in der Region auch nördlich des Polarkreises sind.
Aber in dem Kontext fragt man sich ja dann, warum muss das auch Deutschland kümmern? Man könnte ja sagen, naja, Deutschland grenzt ja nicht mal an die Arktis, ist kein Anrainer, so what?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, der wir uns häufiger stellen müssen. Deutschland hat natürlich seit Jahren und Jahrzehnten sehr aktive Klima- und Polarforschung. Also mit dem Alfred-Wegener-Institut gibt es eins der Top-Forschungsinstitute, die auch einen eigenen Eisbrecher haben, der auch im Nord- und Südpol unterwegs ist und da dann entsprechend Klima-, Atmosphären-, Meeresforschung betreiben kann. Das heißt also rein von der wissenschaftlichen Seite geht es hier um globale Effekte, um globale Einflüsse, die aber auch in der Arktis spezifisch sich ausprägen. Darüber haben wir gerade gesprochen. Das heißt also, da ist Deutschland auch schon seit Jahrzehnten aktiv. Aber auch darüber hinaus, Sie haben es angesprochen, Schifffahrtswege ist für Deutschland als starke Exportnation natürlich erheblich von Interesse. Wir reden natürlich auch darüber, wie erneuerbare Energien im Norden eingesetzt werden. Wir reden über geostrategisch wichtige Rohstoffe, die auch in arktischen Ländern liegen. Wir reden über massive Öl- und Gasvorkommen. Also allein da ist es von in übergreifendem geopolitischem Interesse auch Deutschlands in der Region aktiv zu sein und auch in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Staaten darüber zu reden.
Sie haben auch derzeit diverse Forschungsprojekte laufen zur Arktis Governance. Was konkret gucken Sie sich da an?
Die beiden Projekte, die wir derzeit machen, behandeln insbesondere Meeresgovernance. Also da geht es darum, wie wir den Meeresschutz in der Arktis künftig gestalten können. Da gibt es einerseits auf internationaler Ebene seit 2023 ein neues Abkommen über Biodiversität, die sich jenseits nationaler Hoheitsgebiete erstreckt, also auch in dem zentralarktischen Ozean. Relevant ist, da schauen wir uns jetzt die neuen Governance-Regelungen an. Das Abkommen wird erst Anfang nächsten Jahres 2026 in Kraft treten. Das heißt, da schauen wir uns an, was das genau für die Arktis heißt und wie da Ozeanmanagement erfolgen kann. Und das zweite Arktis-Projekt befasst sich spezifisch mit den Anpassungserfordernissen. Wie kann Governance damit umgehen, dass Klimaveränderungen auch auf die Ökosysteme stärkeren Druck erzeugen?
Nun geht es ja im Bereich der Arktis-Governance eigentlich nicht ohne Russland. Große Teile der arktischen Gebiete gehören ja zu Russland. Welche Folgen hat denn der russische Krieg in der Ukraine für die Arktis-Politik?
Das hat tatsächlich erhebliche Auswirkungen gehabt. Da gibt es verschiedene Aspekte, natürlich der geopolitische Aspekt, der sich auch auf internationale und regionale Foren durchschlägt. Also Russland ist weiterhin im Arktischen Rat, einem der regionalen Foren vertreten, der die arktischen 8 Staaten zusammenführt mit verschiedenen Beobachterstaaten, einschließlich Deutschland. Und das hat natürlich 2022 erstmal dazu geführt, dass der Arktische Rat vorübergehend handlungsunfähig wurde. Er war zudem noch damals unter russischem Vorsitz, der ist mittlerweile an die Norweger und jetzt weitergegangen an Grönland und Dänemark. Das heißt also, da hat es für die Forschung und die Projekte im Arktischen Rat natürlich einen erheblichen Dämpfer bedeutet, weil die Zusammenarbeit von den westlichen 7 Staaten aufgekündigt wurde und Russland da auch keine besonderen Interessen hatte, das aktiv dann weiter zu verfolgen. Sie sind aber weiterhin im Arktischen Rat vertreten und da haben die Arbeitsgruppen in den letzten Jahren sehr viel Arbeit reingesteckt, die laufenden Projekte fortzusetzen und weiterzuführen. Genau, der zweite Punkt für den die neue geopolitische Lage erheblich ist, ist natürlich aber auch die Forschungszusammenarbeit. Also alle Forschungsprojekte, die mit russischen Partnerorganisationen, Universitäten, indigenen Partnern lief und auch sehr aktiv war, ist natürlich derzeit komplett eingestellt. Da ist momentan auch nicht abzusehen in der jetzigen Situation, wann sich das aufheben kann. Und das ist tatsächlich ein erhebliches Problem. Russland stellt einen sehr, sehr großen Teil der arktischen Landmasse. Das heißt, wir reden über sehr viel Potenzial, Permafrost zu erforschen. Da geht es um lokale Bedingungen. Da sind die Bedingungen auch anders als zum Beispiel im Permafrost in Kanada. Aber da geht es natürlich auch um den Zugang, um Forschung dann am arktischen Ozean zu betreiben. Und da geht es auch um den Zugang zu russischen Gewässern, der natürlich momentan nicht frei ist.
Also geht es vor allem um Zugang zu den Gebieten, Ausrüstung, Know-how, oder geht es auch um Daten, die vielleicht bisher Russland zur Verfügung gestellt hat?
Genau, beides. Also Russland ist natürlich als Arktisnation seit Jahrzehnten sehr stark vertreten und auch gut aufgestellt. Das heißt also, da ist die große Sorge, dass Modellierungen, die sowohl Klimamodelle, aber auch Ozeanströmungen oder auch Ökosystemen, Modellierungen, dass die natürlich von dem Datenfluss und der kontinuierlichen Datenverfügbarkeit abhängen. Und das ist momentan nicht mehr gewährleistet.
Die Arktis galt ja einigen Mal als Modellregion für friedliche Zusammenarbeit und Kooperation. Ist das beendet? Ist das vorläufig beendet? Wie gucken Sie darauf?
Also zumindest vorläufig beendet, würde ich zustimmen. Wir müssen einerseits sehen, dass natürlich auch jetzt mit dem Beitritt Schwedens und Finnlands in die NATO die Dynamik sich natürlich auch nochmal stark verändert hat. Das hat jetzt auch noch zu anderen Investitionen in diesen Ländern geführt und auch einen anderen Blick auf die Arktis. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Zusammenarbeit im Arktischen Rat eigentlich ein Ausfluss der frühen 90er Jahre ist, wo eigentlich so der Kalte Krieg eigentlich gerade erst dabei war, abzuflachen und abzubauen. Die Spannungen, also insofern, da gab es schon Zusammenarbeit schon während ganz anderen Perioden der Zeitgeschichte, sodass meine Hoffnung weiterhin bleibt, dass es sich in den nächsten Jahren mit möglicherweise anderen Regierungen dann wieder ermöglichen lässt, da kooperativ vorzugehen, weil letztlich die Arktis eine Region ist, in der man bestimmte Arten von Ressourcen braucht, bestimmte Arten von Zusammenarbeit und kein einzelner Staat eigentlich diese Ressourcen hat, sodass sie da auf die Zusammenarbeit angewiesen sind.
Sie haben jetzt die Ressourcen angesprochen, der Arktis. Viele Länder sind ja scharf darauf, die auszubeuten. Der weltweit steigende Energie- und Rohstoffbedarf führt zu einem besonderen ökonomischen Interesse in der Polarregion. Die Arktis ist dann nicht nur Schauplatz des Klimawandels, sie ist auch Schatzkammer wertvoller Ressourcen wie Öl, wie Gas, wie Erz, seltene Erden. Wie beobachten Sie diese Entwicklung?
Ja, die Ausbeutung an Land und insbesondere dann auch in den küstennahen Gewässern ist komplett den jeweiligen nationalen Staaten überlassen. Also insofern, da reden wir ganz stark über nationale Politiken. Und für die arktischen Staaten sind die Rohstoffe in unterschiedlichem Maße wichtig. Und entsprechend auch sehe ich da zumindest in naher Zukunft bei Russland beispielsweise keinerlei Abkehr. Also die Investitionen in die Förderung von Öl und Gas zum Beispiel in küstennahe Ausbeutung, das wird weitergehen, da Russland mit seinem Bruttoinlandsprodukt zu wesentlichen Anteilen auch von der Förderung, auch von Rohstoffen in der Arktis abhängig ist. Also da sehe ich jetzt keine großen Änderungen, aber es ist auch nicht dieser Run on Resources, als der häufig beschrieben wird, gerade weil diese verschiedenen Hoheitszonen schon längst eingerichtet sind und die Staaten schon seit Jahren das entsprechend ihrer nationalen Prioritäten berücksichtigen.
Aber könnte der denn noch schlimmer werden, wenn der Zugang quasi zur Arktis immer besser wird, immer einfacher wird?
Ja, das hängt davon ab, über welche Ressourcen wir sprechen. Also im zentralen arktischen Ozean reden wir über ganz andere Meerestiefen. Wir reden nicht mehr über das kontinentale Schelf mit wenigen Dutzend bis 100, 200 vielleicht Metern Tiefe, sondern wir reden über mehrere Kilometer Tiefe. Das heißt also, die Förderbedingungen wären komplett anders. Auch da, wie gesagt, gilt, eine eisfreie Arktis heißt nicht, dass die komplett eisfrei ist oder bleibt, sondern da reden wir über saisonale Zunahmen. Also wenn im September das Meereis auf dem Minimum ist, dann wächst das auch wieder bis April an. Der Gesamtumfang nimmt ab, aber insgesamt kann man sagen, das ist keine einfache Förderbedingung. Wir reden über lange Polarnächte im Winter, wir reden über massive Meeres- und Wetterbedingungen, also Stürme beispielsweise. Alles, was es nicht ohne weiteres möglich macht, mit geringen Investitionen da zu fördern. Der andere Punkt sind aber auch beispielsweise die Fischvorkommen. Ich habe kurz angesprochen, einige Fischarten könnten künftig weiter in den Norden wandern. Aber da gibt es auch jetzt mittlerweile seit einigen Jahren ein Fischereiabkommen, dem verschiedene Arktis-Anrainer und nicht-arktische Staaten beigetreten sind, die sich erstmal auf ein 16-jähriges Moratorium geeinigt haben. Da soll es darum gehen, erstmal zu forschen, wie sich die Dinge weiterentwickeln, um dann künftig auch gegebenenfalls gemeinsam eine neue Fischereiorganisation dazu zu gründen.
Trotzdem steht ja diese Ausbeutung der Ressourcen und fast egal, um welche Ressource es sich handelt, meistens einem wirksamen Klimaschutz entgegen. Wie löst man dieses Dilemma?
Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig und das ist auch ein Teil natürlich der Klimaverhandlungen, die auf internationaler Ebene passieren. Also wir haben über das Pariser Abkommen das 2-Grad-Ziel, aber auch das 1,5-Grad-Ziel, was natürlich ein wesentlicher Punkt ist, weil wir momentan schon dabei sind, das 1,5-Grad-Ziel sehr bald zu überschreiten. Und da geht es jetzt darum, welche Ressourcen eigentlich künftig noch ausgebeutet werden können. Und es gibt auch Studien von vor einigen Jahren, die sich angeschaut haben, welche Ressourcen denn am kostengünstigsten oder am effektivsten zu fördern wären, wenn man überhaupt noch in diesen 2 Grad Erwärmung global bleiben wollen würde. Und die Arktis fällt auf jeden Fall nicht darunter. Also es gäbe andere Regionen, in denen das deutlich leichter zu fördern wäre. Aber ich bleibe dabei, die nationalen Prioritäten sind, was sie sind. Und insofern müssen wir mit den Möglichkeiten umgehen, lernen, wenn bestimmte Staaten halt nicht so ambitioniert vorgehen, wie wir das gerne hätten auf internationaler Ebene.
Und da sprechen Sie auch schon die internationalen Klimaverhandlungen an, bei denen Sie sehr oft dabei sind, auch jetzt bei der COP30 in Brasilien. Haben Sie da eigentlich die Arktis im Hinterkopf, wenn Sie da als Verhandler sind? Oder worum geht es da in den Klimaverhandlungen konkret, wenn Sie dabei sind?
Ja, also die Arktis trage ich natürlich immer mit. Wir haben natürlich auch KollegInnen aus verschiedenen arktischen Staaten, die dann vor Ort sind. Aber die Arktis als Thema ist bei den Klimaverhandlungen selbst keine Priorität. Also wir haben natürlich die Studien und die Ergebnisse des Weltklimarats, des IPCC, die regelmäßig aktualisiert werden und die auch ein ziemlich detailliertes Bild und Szenarien vorgeben, wie momentan die Welt sich erwärmt und wie sie sich weiter erwärmen könnte. Dabei spielt auch die Arktis natürlich eine ganz besondere Rolle. Also häufig auch als Kanarienvogel in der Kohlenmine bezeichnet. Also es ist natürlich eine der Regionen, die ganz besonders unter Druck steht. Darüber haben wir gerade gesprochen. Auf der anderen Seite, wenn wir über die Klimaverhandlungen reden, reden wir über die Umsetzung von einem rechtlichen Abkommen. Das heißt, wir haben das Pariser Abkommen, wir haben die Klimarahmenkonvention und wir haben auch noch das Kyoto-Protokoll, die alle bestimmte Verpflichtungen oder auch Vorgaben machen, die erstmal umgesetzt werden müssen. Da reden wir über Minderungsverpflichtungen, Anpassungsverpflichtungen, Finanzierungsströme. Wir reden auch über Transparenz, also Berichterstattung über die erfolgten Maßnahmen auf nationaler Ebene. Und das sind sehr, sehr technische Details, bei denen dann das große Narrativ natürlich immer mit im Hintergrund ist, aber nicht in den Verhandlungstexten sich widerspiegelt.
Als Beobachter fragt man sich ja von außen oft, warum sind da eigentlich so viele Leute, warum fliegen die da alle hin, muss das alles jedes Jahr sein?
Das ist sicherlich auch eine berechtigte Frage. Es ist halt eines der weltweit umspannenden Abkommen. Wir reden hier über 190 Mitgliedstaaten, die natürlich auch alle gleichermaßen repräsentiert sind. Also alle sprechen mit einer Stimme. Wir haben auch in den Klimaverhandlungen das Konsensprinzip. Also wir haben keine Mehrheitsabstimmungsmöglichkeiten. Das heißt, auch alle sind vor Ort und wollen vor Ort sein. Und man muss auch dazu sagen, dass beide wesentlichen Abkommen, die Klimarahmenkonvention und das Pariser Abkommen, dass die natürlich in der momentanen Situation, in der ganz viel Wertschöpfung auf nationaler Ebene durch fossile Energieträger erbracht wird, dass die natürlich auch einen erheblichen wirtschaftlichen Einfluss haben. Das heißt also, es ist kein reines Umweltabkommen in dem Sinne, sondern alle Staaten kommen natürlich auch mit ihrer jeweiligen nationalen Brille dahin, was das dann heißt, wenn sie ihre Wirtschaften umbauen müssen, was das heißt für Arbeitsplätze, was das heißt vielleicht auch künftig für Wählerstimmen. Also insofern, da reden wir über eine ganz andere Dynamik.
Sie haben gesagt, 192 Staaten, die USA sind nicht mehr dabei, zumindest nicht im Pariser Klimaschutzabkommen. Welche Rolle spielt das eigentlich, dass die USA als Klimaschutzprotagonist im Prinzip ausfallen jetzt in Brasilien?
Das ist eine ganz dramatische Entwicklung. Das kann ich auch gar nicht schönreden. Das haben wir schon unter der ersten Administration von der Trump-Regierung erlebt, dass die USA aus dem Pariser Abkommen ausgetreten sind. Das sind sie jetzt erneut wieder ausgetreten, nachdem die beiden Regierungen wieder beigetreten waren. Das sind verschiedene Aspekte, die da mit reinspielen. Das eine ist aber natürlich die Finanzierung. Wir reden über weltweite Klimafinanzierung, die von wenigen Geberländern erfolgt, viele davon aus der EU. Aber natürlich waren auch die USA bislang ein großer, sehr großer Geber. Da fallen massive Zahlungen aus, die jetzt nicht ohne weiteres von anderen Staaten übernommen oder kompensiert werden können. Das ist sozusagen der Umsetzungsaspekt. Bei den Verhandlungen selbst haben wir alle anderen Staaten weiterhin dabei. Also die USA sind insofern eine Ausnahme. Und wir wissen auch noch nicht, ob sie bei der COP30 jetzt da sein werden oder nicht. Unter der vergangenen Trump-Administration von 2016 bis 2020 beispielsweise waren die USA weiterhin mit einer Delegation vertreten. Und die USA sind auch weiterhin im Klimarahmenabkommen vertreten. Also sie könnten weiterhin zu den COPs fahren, allerdings nicht mehr zu dem Pariser Abkommen verhandeln, aus dem sie jetzt austreten werden. Und das wird erst ab Januar dann in Kraft treten.
Welche Auswirkungen hat das in puncto auf Ihre Erwartungen und Ziele dieser Weltklimakonferenz?
Die Erwartungen an die Weltklimakonferenz sehen wir dann sehr häufig auch in der medialen Berichterstattung, in den Anforderungen der Zivilgesellschaft. Da gibt es natürlich viele Berichte, sowohl im Vorfeld als auch dann im Nachgang der COP. Und da ist der Fokus sehr stark auf einige wenige Punkte meistens verengt. Also letztes Jahr beispielsweise war es die großen Ziele der Klimafinanzierung. Dieses Jahr wird sich sicherlich stärker um die nationalen Klimapläne, die NDCs drehen, aber auch um Anpassungen und Gelder, die dann in diese Richtung fließen können. Also da ist der Fokus meistens auf ein, zwei Themen verengt. Aber wir reden hier über Dutzende, wenn nicht über 100 Tagesordnungspunkte, die natürlich ganz kleinteilig auch technischen Fortschritt Schritt für Schritt jedes Jahr erarbeiten. Das wird manchmal ein wenig aus den Augen verloren.
Augen verloren und dann auch im Ergebnis verkürzt, ja. Wenn es heißt, da sind jetzt drei Sätze aus der Abschlusserklärung rausgestrichen worden oder die kamen ein bisschen später oder.
Genau. Also natürlich sind es sehr schwierige Verhandlungen und da wird auch dann die vielleicht fehlende Teilnahme der USA eine Rolle spielen. Aber wenn wir über das Klimaabkommen, also die Klimaverhandlungen unter der Klimarahmenkonvention und dem Pariser Abkommen reden, ist es wichtig, im Auge zu behalten, dass das ein Baustein ist für internationale Ambitionen. Also letztlich hängt das Abkommen davon ab, dass die nationalen Staaten ihre Verpflichtungen erstmal ambitioniert aufstellen und dann natürlich auch darüber berichten und diese umsetzen. Das kann das internationale Abkommen nur im Rahmen vorgeben und entsprechend die Strukturen schaffen, dass diese Berichte einheitlich aussehen, dass man die Zielsetzung vergleichen kann. Das sind Möglichkeiten, die der internationale Rahmen hat, aber ohne nationale Ambitionen bringt das Pariser Abkommen alleine auch nichts. Und es gibt ja auch ganz viele andere Foren, Schifffahrtsorganisationen beispielsweise, die internationale Zivilluftfahrtsorganisationen, wo auch ganz andere Aspekte noch mit verhandelt und behandelt werden, die auch klimaschutzrelevant sind.
Wenn Sie jetzt in Brasilien ankommen, wie sieht dort Ihre Rolle aus bei den Verhandlungen?
Also ich bin Teil der deutschen Verhandlungsdelegation und unterstütze da als Jurist Querschnittsthemen und rechtliche Aspekte. Das heißt also, dass wir vorbereiten in den Verhandlungen natürlich die Positionspapiere uns anschauen und versuchen herauszufinden, wie wir auch dann mit den internationalen Partnern zusammenarbeiten können. Und dann aber, wenn es in die Verhandlungen geht, dann kommt es irgendwann zur entscheidenden Phase, wenn die ersten Texte vorliegen. Und da sind dann wir Juristinnen und Juristen natürlich gefragt, nach den Details zu schauen, die verschiedenen Verknüpfungen auch über verschiedene Verhandlungsräume hinweg zu erkennen und da dann entsprechend Ratschläge zu geben.
Herr Riegel, herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei der COP30 in Brasilien.
Herzlichen Dank.
Das war die Wissenswerte im Gespräch, Thema Klimakrise, so verändert sich die Arktis. Zu Gast war Arne Riegel, Senior Fellow beim Ecologic Institute in Berlin. Er forscht und arbeitet zur Arktis Governance und ist Jurist in internationalen Klimaverhandlungen, auch jetzt bei der Weltklimakonferenz in Brasilien. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte, ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.